Nun, nach einer etwas längeren Pause fahren wir heute mit 2. Korinther Kapitel 4 fort. Wir sind mitten in einer Serie mit dem Thema das Angesicht Jesu betrachten. Leider musste diese Serie unterbrochen werden und es fehlt ein bisschen an Kontinuität. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr uns wieder darauf einstimmen wird und wir hatten ja auch freudigen Anlass, diese Serie zu unterbrechen in den vergangenen Wochen. Der Text, mit dem wir uns im 2. Korintherbrief befassen, beginnt in Kapitel 3, die Verse 18, und erstreckt sich bis Kapitel 4, Vers 6. Und ich möchte euch diese Verse ab Kapitel 3, Vers 18 vorlesen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlust um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ihr habt bereits gemerkt, dass das Thema hier für uns in Vers 18 deutlich skizziert wird. Es geht um die Betrachtung der Herrlichkeit Gottes. Und weiter in Kapitel 4, Vers 4 ist es die Betrachtung der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und diese selbe Aussage findet sich dann auch in Vers 6 wieder. Und deshalb haben wir diese Serie auf das Thema aufgebaut, das Angesicht Jesu betrachten. Wenn wir das Angesicht Jesu betrachten, sehen wir die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und diese Betrachtung wird dann zum Pfad der Heiligung, zum Pfad der geistlichen Reife. Egal wie schwierig unsere Alltagsprobleme sind, egal wie schwierig das Leben ist, wie aufreibend die Prüfungen, wie schwierig die Versuchung und wie groß auch unser Kummer, die Betrachtung des Angesichts Jesu ermöglicht es uns, uns auf die Herrlichkeit Gottes, die in ihm offenbart wird, zu konzentrieren. Sie schenkt uns den Pfad des Glaubens, den Pfad der Freude und den Pfad des Triumphs. Und deshalb haben wir darüber gesprochen, wie kritisch, wie wichtig, wie grundlegend es ist, unser christliches Leben damit zu verbringen, die Herrlichkeit Gottes zu betrachten, die im Angesicht Jesu Christi geoffenbart wird. Zu lernen, auf Christus zu schauen, zu lernen, seine Herrlichkeit zu sehen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, ist von elementarer Bedeutung. Damit wir uns nicht falsch verstehen, möchte ich euch heute früh etwas sagen, das zur Klarstellung beitragen soll. Die Betrachtung des Angesichts Jesu ist objektiv. Sie ist nicht subjektiv oder irgendwas Relativistisches. Das bedeutet, sie ist historisch. Sie ist nicht mystisch. Wenn wir sagen, dass wir als Christen unser Leben damit verbringen, das Angesicht Jesu zu betrachten, sagen wir nicht, dass wir irgendwo eine Vision oder irgendeine Art von außerirdischer, übermenschlicher Erfahrung finden müssen. Nein, wir fordern euch nicht auf, irgendeiner Eingebung nachzujagen oder irgendeiner Laune oder irgendeiner Fantasie oder irgendeinem emotionalen Hochgefühl oder einem Moment der Verzückung, einem ekstatischen Erlebnis. Wenn wir davon reden, das Angesicht Jesu zu betrachten, reden wir von etwas Objektivem, etwas Historischem. Und ihr wollt sicherlich wissen, was ich damit meine. Ich hoffe zumindest, dass ihr es wissen wollt. Ich drücke damit aus, dass die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu offenbart wird und das Angesicht Jesu in der Schrift. Eine Betrachtung des Angesichts Jesu Christi ist eine Betrachtung der Schrift. Denn darin wird Christus geoffenbart. Der Jesus Christus, wie ihr wisst, ist nicht nur das Thema des Neuen Testaments, sondern tatsächlich auch des Alten Testaments. Beginnen im ersten Buch Mose und durch die gesamten Propheten, das ganze Alte Testament, durch die gesamte Schrift hindurch. Der Schwerpunkt der Offenbarung liegt auf dem Herrn, demjenigen, der kommt, demjenigen, der kommen wird, demjenigen, der gekommen ist. Doch am allereindringlichsten und großzügigsten und am vollständigsten wird diese Herrlichkeit Gottes im Neuen Testament, im Angesicht Jesu Christi, in der Fülle des Neuen Testaments offenbart. Wenn wir also davon reden, die Herrlichkeit Gottes zu betrachten, die in Christus offenbart wird, ist das keine Aufforderung zu einer ekstatischen Erfahrung oder etwas Subjektivem. Wir reden von einer objektiven Betrachtung der Schrift, sodass in Kapitel 3, 18, wo wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, dieser Spiegel, der die Herrlichkeit reflektiert, nichts weiter ist als die Bibel selbst. Christus wird uns durch das Wort offenbart. Petrus selbst legt ein kompetentes Zeugnis dieser Tatsache ab. Und sein Zeugnis beruht auf seiner persönlichen Erfahrung. Schlagt einmal mit mir Matthäus Kapitel 17 auf, Kapitel 17 im Matthäus-Evangelium. Hier hatte Petrus zusammen mit Jakobus und Johannes eine übermenschliche, übernatürliche Vision. Sie sahen das Angesicht von Jesus und in diesem Angesicht wurde auf herrliche, unglaubliche und wunderbare Weise die Herrlichkeit Gottes offenbart, als eben dieses Angesicht vor ihnen verklärt wurde. Nun, der Bericht beginnt in Vers 1. Heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, buchstäblich verwandelt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sie sahen in das Angesicht von Jesus und sahen die geoffenbarte Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die sich in einem hellen Licht offenbarte. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und um das unermessliche geistliche Drama noch zu steigern, erschienen wer? Mose und Elia, um mit ihm zu sprechen. Natürlich antwortete Petrus dann und sagte, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Das ist großartig. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Oh, lasst uns hier bleiben. Wir bauen uns eine Wohnstätte hier. Am besten Laubhütten gleich, ja? Laubhüttenfest hat er wahrscheinlich gedacht. Und bleiben einfach hier. Es ist fantastisch. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Die Herrlichkeit war an ihnen vorübergegangen und das gleißende Licht war verschwunden. Und sie sahen das ihnen vertraute Angesicht von Jesus. Und Vers 9 wird dies als Erscheinung bezeichnet, revidierte Elberfelder. Es war eine Erscheinung des verherrlichten Menschensohnes. Es war eine Erscheinung der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Es war eine erstaunliche Erscheinung. Sie hatten nicht nur das Privileg, in das Angesicht des echten menschlichen Jesus zu blicken, sondern auch das Privileg, in das Angesicht des echten menschlichen Jesus zu blicken und die Schekina-Herrlichkeit Gottes zu sehen. Eine großartige Erfahrung. Eine unermessliche, überwältigende, übermächtige Erfahrung. Wir wissen, wie überwältigend diese Erfahrung war, weil sie auf ihr Angesicht in den Schmutz fielen und vor Angst erfüllt waren. Schaut mal in den Text. Übrigens, das ist immer eine beängstigende Angelegenheit, in das Angesicht Gottes zu sehen, seine erleuchtende Herrlichkeit zu sehen. Sie fielen nieder und der Herr kam und rührte sie an und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Wann immer jemand Gott sieht im Angesicht von Jesus, sollte er eine gesunde und heilige Furcht empfinden. Und die erfanden sie damals. Eine Parallele dazu findet sich in Offenbarung Kapitel 1. Ihr kennt diese Stelle, als Johannes die Erscheinung Christi sah. Und vielleicht erinnert ihr euch, als er darauf genauso reagierte wie Petrus. Sagt er, als ich ihn sah, sagt er in Offenbarung Kapitel 1 Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Jesus tat dasselbe mit Johannes, wie er es vormals und mit seinen Jüngern hier auf dem Berg der Verklärung tat. Er legte seine rechte Hand auf sie und sagte, fürchtet euch nicht. Und auch auf Johannes, fürchte dich nicht. Aber es ist immer eine furchteinflößende Sache, in das Angesicht Jesu zu blicken und die offenbarte Herrlichkeit zu sehen. Ob für die Jünger oder für uns. Jede Betrachtung, jede Sicht Gottes, und sei es die von Jesaja oder die der Jünger oder selbst heutzutage unsere eigene, jede Sicht im Angesicht von Jesus Christus sollte eine heilige Furcht und heilige Angst hervorrufen. Das ist eine unermessliche und überwältigende Erfahrung, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu zu diesen verschiedenen Gelegenheiten offenbar zu sehen. Aber so beachtlich es auch für Petrus in Matthäus Kapitel 17 war, war es nicht wirklich, was für ihn den Dreh- und Angelpunkt seines Lebens oder unseres geistlichen Lebens darstellen sollte. Wir müssen ebenso wenig nach solch einer Erfahrung suchen wie Petrus. Dieser hätte der Erfahrung viel mehr Bedeutung verliehen, wenn sie es verdient hätte. Er macht das in seinem Brief im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, sehr deutlich. Hört einmal zu, was er sagt in Vers 16, schreibt er. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft des Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Wenn ich euch über die Wiederkunft Christi und die Herrlichkeit dieser Wiederkunft schreibe, sollt ihr wissen, dass das nicht irgendwelche Spekulation ist oder irgendwelche Legende. Ich habe seine geoffenbarte Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, sagt er. Und er bezieht sich wieder zurück auf den Berg der Verklärung. Und als er von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit erhielt, sagte die majestätische Herrlichkeit Folgendes über ihn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Petrus erinnert sich an diesen Moment. Wir selbst hörten diese Äußerung, die vom Himmel kam, als wir mit ihm auf den heiligen Berg waren. Das war eine unermessliche, herrliche, wundersame, übernatürliche Erfahrung. Aber Petrus fügt sofort hinzu. Aber wir haben ein völlig gewisses prophetisches Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Und dieses völlig gewisse prophetische Wort, diese offenbarte Schrift ist ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Und er fährt fort, über die Weissagung der Schrift zu reden und sagt, die Schrift ist also ein völlig gewisses prophetisches Wort. Und Petrus will sicher gehen, dass sogar die reelle Erfahrung, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi offenbar zu sehen, nicht so gewiss ist wie ein Wort, das niedergeschrieben ist. Habt ihr das verstanden? Die Erfahrung, die er gemacht hat, könnte auf mehrfache Weise interpretiert werden. Sie führte dazu, dass die Jünger niederfielen, sodass sie einen Teil der Realität dieser Erfahrung verpasst haben müssen. Nämlich in dem Moment, wo sie im Dreck liegen. Sie waren vielleicht nicht einmal gute Berichterstatter der vollständigen Erfahrung. Aber die Schrift ist ein völlig gewisses Wort, weil es sorgfältig, Wort für Wort, alles genau beschreibt, was Gott uns offenbaren möchte. Wenn wir also davon reden, das Angesicht Jesu Christi zu betrachten und die Herrlichkeit Gottes zu sehen, treten wir nicht für eine Vision ein, für irgendein mystisches Erlebnis. Wir zählen euch nicht, dass es sich um eine intuitive Art handelt, auf die ihr Christus auf geistlicher Ebene wahrnehmen müsst. Wir sagen einfach, es gibt objektive Betrachtung der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus, so wie es auf den Seiten der Schrift geoffenbart wird. Und aus eben diesem Grund wird die Bibel im Neuen Testament besonders das Wort des Christus genannt. Und deshalb sollen wir es reichlich in uns wohnen lassen. Das Wort des Christus. Wir reden also davon, das Angesicht Jesu zu betrachten. Und das bedeutet, die Schrift, in die Schrift zu schauen, oder? Jetzt sind wir endlich klar, was das bedeutet. In das Angesicht Jesu zu schauen, bedeutet, die Schrift anzuschauen, die den Spiegel darstellt, in dem uns das Angesicht Jesu offenbart wird, das die Herrlichkeit Gottes bekundet. Und wir wollen nicht vergessen, dass Paulus sich, als er dies schrieb, in herzzerreißenden Umständen seines bisherigen Lebens befand und sich dem Herrn für den Sieg zuwandte. Er wandte sich dem Herrn zu und betrachtete das Angesicht Jesu Christi, um das zu finden, was er brauchte, um Kraft in dieser schwierigen Stunde zu erlangen. Er hatte gelernt, unter allen Umständen zufrieden zu sein. Er hatte gelernt, dass in Christus alles war, was er brauchte, trotz der Angriffe, all der schrecklichen körperlichen Angriffe auf ihn, mit denen man ihn versuchte, ihn zu töten, trotz der Verschwörung der Juden, die sein Leben ausgelöscht hätten, trotz all jener Bemühungen, die gegen ihn unternommen wurden, um seine Glaubwürdigkeit, seinen Charakter anzugreifen und zu zerstören, seine Gemeinden zu untergraben. All das geschah zu jener Zeit in massiven Angriff auf ihn. Und inmitten all dem sieht er auf Christus und findet in ihm alles, was er braucht. Und er hatte viele Gründe, auf den Herrn zu schauen. Und als er seinen Blick auf ihn richtete, fand er dort alles, was er jemals erhofft hatte. Und so haben wir uns also mit dieser Art von Betrachtung des Angesichts von Jesus befasst und die einzelnen Bestandteile in den vergangenen Wochen uns angeschaut. Und ich erinnere daran, dass es zunächst eine klarstellende Betrachtung war. Und das ist euch aufgefallen in Vers 18, wo es lautet, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Der Schleier ist gelüftet, es ist klargestellt, es gibt kein Hindernis, nichts, das uns im Weg steht. Gott zeigt sich im Angesicht von Jesus Christus. Und wenn wir die Herrlichkeit von Christus betrachten, sehen wir darin Gott geoffenbart. Und so basiert unser gesamtes christliches Leben und Wachstum als Christen darauf, dass wir unseren Gott sehen und verstehen. Und nirgendwo können wir ihn besser verstehen und deutlicher verstehen als im Angesicht von Jesus Christus. Deshalb ist es eine klarstellende Betrachtung. Und zweitens haben wir einige Zeit damit verbracht, die Tatsache zu untersuchen, dass es eine verwandelnde Betrachtung ist. In der Mitte von Vers 18 lesen wir, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, das wir betrachten, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also zweitens führt diese Betrachtung dazu, dass wir wie der Herr werden. Indem wir das Wort Gottes anschauen, werden wir verwandelt, werden wir so wie unser Herr selbst werden. Drittens haben wir festgestellt, dass es eine stärkende Betrachtung ist, und in Vers 1 lesen wir, Kapitel 4, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Egal was kommt, das Privileg des Dienstes des neuen Bundes, das Privileg des Heils des neuen Bundes ist so unermesslich, dass wir uns nie der Feigheit oder Trägheit oder Faulheit hingeben können. Wir lassen uns einfach nicht entmutigen, wir machen einfach weiter. Es ist eine stärkende Betrachtung. Ein Blick in das Angesicht von Jesus und das Erblicken der darin geoffenbarten Herrlichkeit Gottes verleihen dem Schwachen und dem Erschöpften Soldaten Kraft. Viertens haben wir gesagt, dass es eine reinigende Betrachtung ist. Paulus sagt, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab und gehen nicht mit Hinterlist um. Wann immer wir in das Angesicht von Jesus Christus blicken und die Herrlichkeit Gottes offenbart sehen, das heißt, wenn wir uns das Wort Gottes vor Augen führen, wird es ein überwältigendes Gefühl der Sündhaftigkeit geben. Leute, wenn das bei euch nicht geschieht, stimmt irgendwas nicht. Wenn ich meine, das Wort Gottes aufmache, dann werde ich davon überführt, dass ich sündig bin. Das merke ich einfach. Und wir haben das bei Jesaja gesehen. Und das war gewiss ein Teil des Terrors, der die Jünger bei der Verklärung heimsuchte und Teil des Horrors, der dazu führte, dass Johannes wie ein toter Mensch umfiel, ein toter Mann umfiel, vor dem Angesicht Gottes in Offenbarung 1. Ein überwältigendes Gefühl von Schande, Schuld und Reue und Bloßstellung als Sünder. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, dass jede Betrachtung des Angesichts Jesu auch euch veranlassen sollte, die schändlichen Heimlichkeiten eures Lebens abzulegen. Das war mit Sicherheit auch eines seiner Erfahrungen, als er zum Glauben kam. Und fünftens haben wir gesagt, dass es ein wahrheitsliebender Blick ist. Paulus sagt, wir fälschen nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Jeder, der das Angesicht Jesu Christi betrachtet und die Herrlichkeit Gottes offenbart sieht, wird die Wahrheit lieben. Er wird eine Leidenschaft für die Wahrheit empfinden und wird beginnen, in einer Welt der Wahrheit zu leben. Und sechstens, und hier haben wir beim letzten Mal aufgehört und hier machen wir weiter, ist es eine einschränkende beziehungsweise eine eingeschränkte, das sind zwei Aspekte, aber wir konzentrieren uns auf eine eingeschränkte Betrachtung. Es ist eine eingeschränkte Betrachtung. Eine klarstellende, eine verwandelnde, eine stärkende, eine reinigende, eine wahrheitsliebende und jetzt eine eingeschränkte Betrachtung. Und als der Apostel Paulus sich der Situation in Korinth zuwandte, war seine Sorge, dass er von falschen Aposteln angegriffen wurde. Wir sind durch das gegangen, haben das mehrere Male geschildert. Anscheinend bestand einer der Seitenhiebe der falschen Apostel gegen Paulus darin, ihm in seinem Dienst eine mangelnde Methodik vorzuwerfen. Das heißt, er sei zu freimütig, einfach zu sachlich, zu nüchtern, zu direkt, zu einfach. Ja, einfach, Paulus, du bist zu geradlinig. Es ging bei ihm einfach nur um Sünde und Buße und Glauben und das Kreuz. Und das war allen und für sie einfach zu primitiv. Sehr einfach. Keineswegs mystisch. Überhaupt nichts davon, was die Griechen angesprochen hätte, ja, die eine Form von hocherhabender, überlegender Gnosis ja bevorzugten, eine Art geheimes Wissen. Sie suchten etwas, bei dem man erst einen Punkt erreichen musste, an dem man eingeweiht wurde, bevor man die Dinge verstehen konnte. Sie interessierten sich für das höhere Wissen, tiefgründigere Erkenntnisse und Erkenntnisse, geheime Dinge und Mysterien. Aber die Botschaft von Paulus war sachlich, sie war geradlinig, sie war einfach, sie war unverblümt und unkompliziert. Er hatte sich vorgenommen, nichts anderes unter ihnen zu wissen als Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Und das beinhaltete Sünde und Buße und die Bedeutung des Kreuzes. Und das war alles, was er verkündigte. Nun, selbst ein Vagabund mag zwar ein Narr sein, aber er muss nicht auf Abwege geraten und selbst ein kleines Kind konnte die Botschaft verstehen. Aber dazu sprach die Methode von Paulus den Stolz und das Ego des Griechen nicht an. Der Grieche verehrte nämlich seinen Intellekt. Es gab dort keine Mysterien bei Paulus. Es gab nichts zu erreichen. Und deshalb sagten sie also, seine Verkündigung sei anstößlich und wirkungslos bei den Heiden. Und diese Verkündigungen waren wahrscheinlich gleichermaßen anstößlich und wirkungslos auch bei den Juden. Denn er hatte für sie Mose und die Beschneidung und das Gesetz eliminiert. Es lief darauf hinaus, dass er einfach bei jedem Missfallen erregte. Er erregte das Missfallen der Griechen mit dem naiven Charakter dieser Sache und erregte das Missfallen der Juden durch eine abgespeckte Version, in der Mose und die Beschneidung und das Gesetz eliminiert worden ist. Und der Grund dafür, dass er abgelehnt wurde, bestand ihrer Meinung nach darin, dass er seinem Publikum gegenüber einfach nicht sensibel war. Er brauchte einen besseren Marketingplan, um den Widerstand der Verbraucher zu überwinden, wenn er sein Evangelium effektiv verkaufen wollte. Und heutzutage ist genau diese Denkweise sehr weit verbreitet. Und ich sage euch etwas. Es ist eine irrige, eine falsche, eine absolut falsche Vorstellung, dass jeder das Evangelium annehmen kann und wird, wenn es nur raffiniert genug präsentiert wird. Das ist nicht wahr. Paulus verkündete nur diese einfache, geradlinige Botschaft und sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, sagt er im Römerbrief, oder? Und er formuliert das so einfach und so geradlinig, wie es nur irgendwie möglich ist. Für jene, die verloren gingen, allerdings war es Torheit, aber für jene, die gerettet wurden, war es die und ist es heute noch die Macht Gottes. Aber seht ihr, diese falschen Apostel beschuldigten Paulus dieser einfachen Sache, nämlich nicht wirklich Rücksicht auf sein Publikum zu nehmen. Und aus diesem Grund lehnten die meisten Menschen das Evangelium ab, was er sagte, und versuchten ihn zu töten, zu steinigen und ihn aus der Stadt zu werfen und hatten sich gegen ihn verschworen, ihn umzubringen. Und er entfremdete die Menschen einfach, weil er taktisch nicht sehr klug vorging, sagte man, um den Widerstand der Verbraucher letztlich zu überwinden. Und so gibt er in den Versen 3 und 4 eine Antwort darauf, hier in unserem Text. Jede Betrachtung des Angesichts Jesu Christi wird euch veranlassen, auf dieselbe Weise zu reagieren. Er sagt Folgendes in Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, steht dort. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Er sagt, seht, wenn unser Evangelium verhüllt ist, und das ist es zugegebenermaßen, wenn die Menschen es nicht verstehen können und es kommt vor, dann liegt es nicht an der Botschaft und nicht am Überbringer der Botschaft. Das Problem, dass das Evangelium für diejenigen verhüllt ist, ist, es liegt im Zustand des Hörers. Diejenigen, die ohne göttliche Intervention, ohne göttliches Eingreifen auf den unausweichlichen Untergang, auf die Verdammnis zusteuern. Jene Menschen sind das Problem. Das Hindernis ist nicht der Prediger. Wir brauchen keine besseren Methoden. Das Hindernis ist nicht die Tatsache, dass wir nicht rednerisch gewandt genug sind und nicht raffiniert genug sind, nicht innovativ genug sind, kreativ genug sind, manipulativ genug sind. Das Problem ist nicht, dass die Botschaft zu unverblümt, zu einfach und zu wenig ansprechend für den menschlichen Intellekt ist. Darum geht es nicht. Nicht mangelnde Innovation oder Beteiligung oder Intellektualisierung oder Marketingfähigkeiten. Nichts davon ist das Problem. Absolut nichts. Das Problem ist der Zustand der Menschen, die Botschaft hören. Leute, das ist so wichtig für jegliches Verständnis unserer evangelistischen Bemühungen. So wichtig. Der natürliche Mensch, heißt es, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Das betonen wir immer wieder. Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Dieser Mensch, der natürliche Mensch, kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt wird. Es ist alles Torheit für ihn, weil er das Problem selbst ist. Diese Menschen gehen verloren, sie sind auf dem Weg der Verdammnis, die Wahrheit ist vor ihnen verhüllt und ihr könnt sie nicht, hört mal genau zu, ihr könnt sie nicht zum Christentum erziehen. Sie sind weder emotional zum Christentum zu bewegen, noch können wir sie vernunftmäßig zum Christentum führen. Darüber sprechen wir mal später, wenn wir das Thema der Apologetik behandeln. Ihr könnt sie nicht über eine Zeremonie und auch nicht durch irgendein religiöses Ritual in das Christentum einführen. Es ist ein Problem der Blindheit, das über den Prediger, über die Methode hinausgeht. Versteht ihr das? Es ist nicht das Problem des Predigers, es ist nicht das Problem der Methode, es ist das Problem dieses gefallenen Menschen. Die Verkündigung der einfachen Wahrheit ist das Mittel, das zu überwinden. Aber nur Gott kann den Schleier lüften und nur Gott kann die Finsternis erleuchten. Paulus sagt also, wenn sie das Evangelium nicht annehmen, liegt es daran, dass sie verloren gehen. Und verloren gehen sie, weil sie nicht glauben. Und sie glauben nicht, weil sie nicht glauben wollen, weil sie ihre Sünde lieben. Ist es nicht so? Ich denke dabei an Johannes 3, wo Jesus das so einfach wie möglich darstellte. Darin heißt es, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Sie lieben also ihre Sünde und hassen deshalb das Licht. Und deshalb wollen sie nicht glauben. Und deshalb sind sie in der Finsternis und gehen verloren. Die billigen Hausierer des Evangeliums, die Verfälscher der Worte Gottes, diese Kapelos, Betrüger, wie sie in 2,17 erwähnt sind, mit ihren geheimen Kenntnissen und ihrer raffinierten Manipulation, verspotteten die klare, einfache Verkündigung von Paulus. Die haben ihn lächerlich gemacht. Sie warfen ihm vor, er könnte dem zugrunde gehen, keinen Einhalt gebieten, aber sie konnten es ebenfalls nicht. Niemand, ihr Lieben, niemand kann dem zugrunde gehen, einen Einhalt gebieten, weil die Macht der Verdorbenheit in ihm größer ist als die Macht irgendeines Predigers. Ja? Die Macht ihrer Verdorbenheit ist größer als die Macht irgendeines Predigers, seien sie echte Prediger oder falsche Prediger. Und er fährt fort, das Problem zu definieren. Vers 4. Denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat. Nun, es reicht nicht, einen Schleier zu haben. Sie sind auch noch blind. Und jetzt wird diese Metapher vertieft. Ihr Unglaube ist ein Schleier vor ihren Augen. Und das ist die Folge der Liebe zu ihrer Sünde. Zusätzlich zu dieser Verhüllung sind sie auch noch blind. Ihr Blick ist sowohl von außen behindert, als auch innerlich durch ihre Blindheit. Und das Wort denen hier bezieht sich auf diejenigen, die verloren gehen, die Verlorenen. Der Gott dieser Weltzeit hat die Sinne der Ungläubigen verblendet. Verlorengehenden und die Ungläubigen sind dieselben. Jeder Ungläubige geht verloren, jeder, der verloren geht, ist ungläubig, jeder, der nicht verloren geht, ist kein Ungläubiger. Und die Schlussfolgerung dieses kleinen Syllogismus ist, dass niemand ein ungläubiger Christ sein kann. Das ist ein Paradox, das passt einfach nicht zusammen. Ja, Oxymoron, glaube ich. Ja. Und wir, wie manche dies gerne denken würden, dass das zusammenpasst, wir glauben es nicht. Verloren gehen und ungläubig sind synonym. Menschen, die verloren gehen, gehen eben deshalb verloren, weil sie nicht glauben. Und die glauben nicht, weil sie ihre Sünde lieben und das Licht hassen. Weil sie nicht glauben, ist ihr Schleier noch dichter, weil der Gott dieser Weltzeit ihre Sinne geblendet hat. Der Gott dieser Weltzeit oder der Gott dieses Äon, wir haben das Wort Äon, und das Wort bedeutet Zeitalter. Der Gott dieses Zeitalters. Was bedeutet das? Nun, wer auch immer der Gott dieses Zeitalters ist, er hat dieses Zeitalter unter Kontrolle. Welches Zeitalter? Das Zeitalter des Menschen heute in unserer Welt. Der Gott dieses Zeitalters ist derjenige, der die Gedanken, die Vorstellungen, die Meinung, die Ideale, die Maxime und Hoffnung, Impulse und Absichten, die Ziele und die aktuellen Ansichten der Welt kontrolliert. Er ist derjenige, der die Philosophien und die Psychologien der Welt und der Bildung und dem Handel und der Arbeit und der Soziologie der Welt regiert. Er ist der Herrscher aller dieser Unternehmen. Und wer ist das? Wer ist dieser Gott dieser Weltzeit? Erste Antwort darauf können wir in Matthäus 4 sehen. In Vers 8 führt der Teufel Jesus auf seinen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben. Nun, man kann nichts geben, was man nicht hat, stimmt's? Hier also ist der Teufel, der alle Reiche der Welt besitzt. Es ist niemand anders als der Teufel selbst, der Gott dieser Weltzeit ist. In Johannes 12, Vers 31, Kapitel 14, Vers 30 und Kapitel 16, Vers 11 wird Satan dreimal Fürst dieser Welt bezeichnet. Und in Epheser 2, Vers 2 wird er der Fürst, der in der Luft herrscht, genannt. Er ist derjenige, der die Atmosphäre der dämonischen Aufenthaltsorte beherrscht, die die Erde umgibt. Und in 2. Timotheus 2, Vers 26 ist der Teufel, der die Sinne der Menschen in seinen Fallstricken gefangen hat. In 1. Johannes 5, Vers 19, ist noch nicht so lange her, liegt die ganze Welt in dem Schoß des Bösen. Nur als Nebenbemerkung. Das ist ein Vers, der einen Amillennialisten das Wort im Munde stecken lässt. Satan hat die Sinne der Ungläubigen geblendet. Wie hat er das getan? Wie tut er das? Dringt er in euren Kopf ein und manipuliert euch? Das glauben einige. Nein, das tut er nicht. Er hat die Gesellschaft geschaffen, in der ihr lebt und die diesen enormen Einfluss auf uns alle hat. All die Ideologien, wie ich schon sagte, die Gedanken, die Vorstellungen, Meinungen, Ideale, die Maximen, ja, Hoffnungen, Träume und Impulse, Absichten, Ziele und Ansichten, alles in der Welt, wie wir sie kennen, unterliegt der Kontrolle des Gottes dieser Weltzeit. Und es reicht nicht zu sagen, dass Menschen in ihren Überschreitungen und Sünden tot sind. Es reicht nicht, dass die Wahrheit vor ihnen verhüllt ist, weil sie das Licht hassen und die Finsternis lieben und deshalb ungläubig sind und sich auf dem Weg zur Verdammnis befinden. Um dieses Problem noch zu verschärfen, hat Satan in diesem Zeitalter ein System geschaffen, das an die menschliche Verdorbenheit appelliert und somit die Finsternis verstärkt. Und so kann Jesus von ihnen in Johannes 8, Vers 44 sagen: Ihr habt den Teufel zum Vater. Die blinden Ungläubigen, die verloren gehen, folgen Satans System. Davon werden wir ständig Zeuge, oder? Und ich wiederhole es noch einmal. Hört mir gut zu. Es ist nicht so, dass Satan in euren Kopf eindringt und irgendwie die Gehirnmasse umdreht. Nein, er kommt nicht direkt da rein und manipuliert euch individuell. Nein, er hat eine Gesinnung geschaffen, die in der Welt existiert und Sünde und Frevel erhöht. Schaut euch nur einmal die Welt an. Ich meine, guckt euch den Terror an, was gerade in München passiert ist. Oder den Amoklauf. Ja, und die Welt fragt sich, was ist los? Warum ist die Welt, wie sie ist? Nun, das liegt daran, dass Satan die Verantwortung für all das trägt und seine Dämonen in seiner Sache arbeiten. Und ihr fragt euch, warum ist Verbrechen Hass? Und Feindlichkeit und Bitterkeit und Zorn gibt und warum Ungerechtigkeit und Frevel und Unbilligkeit? Warum gibt es unaufhörlichen Krieg an jeder Front, einzeln und zwischen Ländern? Und warum anscheinend nichts gelöst wird und alles zunehmend schlimmer wird? Warum es ungezügelte, eskalierende Unzucht und Pornografie und Abtreibung und was euch immer noch einfällt und Homosexualität und Feindseligkeit und Hass und so weiter und so fort? Warum? Warum gibt es das? Weil das eine Umsetzung des Planes des Wesens namens Satan ist, das Gott hasst und er widerstrebt ihm. Diese Persönlichkeit, die ursprünglich ein Engel von Gott selbst erschaffen worden war, der dann fiel und ein Drittel der Engel mit sich nahm, ist gegenwärtig der Gott dieser Weltzeit, der Herrscher dieses Zeitalters. Und wenn ihr die heutige Welt betrachtet, wird er darin wiedergespiegelt. Deshalb ist es in gewisser Weise solch eine Verschwendung, zu versuchen, sein System auf politische Weise zu verändern. Denn der Mensch unterliegt seiner übernatürlichen Macht. Und was immer wir versuchen mögen, auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene zu inszenieren, um die Dinge zu ändern, wir müssen daran scheitern. Denn wir haben eine ganze Gesellschaft ungläubiger Menschen, die das Licht hassen und die Finsternis lieben, die verloren gehen, die sich weigern zu glauben, vor denen die Wahrheit verhüllt ist und die von Satan geblendet und in ihren Sünden tot sind. Und sie werden dem System folgen, das an ihre Sündhaftigkeit appelliert und ihre Verdorbenheit appelliert. Dieser Gedanke sollte übrigens auch genug sein, um einen Postmillennialisten zu ersticken. Und darüber haben wir Pascal befragt, was das bedeutet und welche Implikationen das haben. Wir werden diese Welt nicht umkrempeln und sie so gut machen, dass Jesus schließlich bei seinem Kommen von allen herzlich willkommen geheißen wird. Das wird nicht so sein. Wenn ihr das Reich Christi verstehen wollt, einschließlich dem tausendjährigen Reich, dann müsst ihr begreifen, dass die Welt, die heutzutage ein Spiegelbild des sie beherrschenden Gottes dieser Welt ist, komplett auf den Kopf gestellt werden muss. Denn im tausendjährigen Reich ist Satan für die gesamten tausend Jahre in Ketten gebunden, dazu auch all seine Dämonen. Und auf der ganzen Welt werden die Absichten des Herrschers, der unser Herr Jesus Christus dann in diesem Fall ist, ausgeführt. Mit anderen Worten, die ganze Welt wird dann einmal einen diametral entgegengesetzten Charakter annehmen. Warum? Weil dann alles, was in der Welt geschieht, eine direkte Reflexion des Willens des Herrschers ist, der sie dann beherrscht. Und das ist der Herr Jesus Christus. Seht ihr diesen Kontrast zu dem Herrscher dieses Weltzeitalters, Satan, und dem künftigen tausendjährigen Reich? Und im tausendjährigen Reich wird es das absolute Gegenteil von dem sein, was wir heutzutage erleben. Genau das absolute Gegenteil. Und das ist das Reich Gottes. Es ist das Gegenteil von einem System, das von Satan und seinen Dämonen inszeniert wird. Es ist ein System, das von Christus und seinen Heiligen und denjenigen, die zu ihm gehören, geregelt wird. Aber jetzt appelliert Satan durch dieses System an das gefallene Fleisch. Und die Menschen wählen Blindheit. Und so lieben sie das. Menschen lieben das. Das, was sie finden, lieben sie. Und Paulus verstand das mit Sicherheit, als er auch zum Predigen berufen wurde. Ihr erinnert euch gewiss, dass er in Apostelgeschichte 26 sein Zeugnis ablegt. Er sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 18, der Herr hat ihm gesagt, ich sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Ich werde dich als Instrument einsetzen, ich werde die Erleuchtung bringen, aber ich werde dich als mein Instrument einsetzen. Ihr seht also, wir kommen hier in den Genuss selbst einer eingeschränkten Betrachtung. Das ist nur für bestimmte Leute. Das ist sehr eingeschränkt, oder? Und wir kommen in diesen Genuss, das sehen zu können. Es liegt nicht an einer persönlichen intellektuellen Leistung, dass du das sehen konntest, sondern dass wir in der Lage sind, das Angesicht Jesu zu betrachten und auch nicht an irgendeinem religiösen Werk, das wir vorgenommen haben. Der Grund liegt nicht in Werken. Nicht in Werken, die wir verrichtet haben oder irgendjemand anders für uns verrichtet. Irgendwelchen anderen Konzepten, die wir begriffen haben. Es liegt nicht, weil jemand sehr raffiniert war und das Evangelium und für uns sehr glaubhaft gemacht hat, weil er so toll war. Es liegt nicht daran, dass jemand sehr kreativ und innovativ war und es uns leicht gemacht hat, das Evangelium zu akzeptieren. Ja, nach diesem Leichtgläubigkeitsevangelium. Deshalb, nein, wir werden aus keinem dieser Gründe gerettet. Tatsache ist, dass wir so tot sind und unsere Augen so verhüllt sind, wir sind von Satan selbst so vollkommen geblendet, dass es uns ohne Gottes Intervention, ohne sein Eingreifen unmöglich ist, jemals das Licht zu sehen. Nicht möglich. Und unten in Vers 6, mit dem wir uns nächstes Mal befassen, lesen wir, dass derselbe Gott, der bei der Schöpfung sagte, Licht werde aus der Finsternis hervorleuchten. Auch derjenige ist, der es in unseren Herzen hat Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Nur Gott kann Erleuchtung bringen. Paulus sagt also hier an dieser Stelle, kritisiert mich nicht dafür, dass ich in meiner Verkündigung zu schlicht bin. Das ist nicht etwas, das ein Mensch durch eigene Raffinesse überwinden kann in der Botschaft. Die Menschen werden vom Gott dieser Weltzeit geblendet. Und sie sind so stark geblendet, zurück Vers 4, dass sie unter Umständen das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher Gottes Ebenbild ist, nicht sehen. Sie sehen es einfach nicht. Und das ist das Problem. Sie sind so geblendet, dass sie das Licht des Evangeliums nicht sehen können. Ja? Gerade in der vergangenen Woche ein Gespräch geführt mit jemandem, der sagt zu mir, ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Er sagt, ich beneide dich, dass du das glauben kannst, aber ich kann es nicht glauben. Und ich glaube ihm, er kann es nicht glauben. Es reicht nicht als eine Entschuldigung aus, ihm nicht mehr von der Offenbarung weiterzubringen. Aber er fasst das Evangelium als der in Christus Fleisch gewordene Gott zusammen. Gottes Herrlichkeit in Christus wird durch das Kreuz und die Auferstehung offenbart. Aber die Ungläubigen, die Verlorenen, können das nicht sehen. Und egal wie raffiniert wir sind, wie sehr wir manipulieren, wie sehr wir die Sünder weichklopfen und Seelenmassage betreiben, oder unterhalten, wird das keine blinden Augen öffnen. Das ist nicht möglich. Paulus gibt dem Evangelium hier einen anderen Namen. Schaut einmal hin. Manchmal nennt er es das Evangelium von Christus, manchmal das Evangelium von Gott. Hier nennt er es das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus. Es ist das Evangelium, die gute Botschaft, in der die Herrlichkeit von Christus offenbart wird, da er das getreue Ikon, der getreue Ausdruck, eine Abbildung von Gott selbst ist. Jesus Christus ist der geoffenbarte Gott. In ihm wird Gott offenbart. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt Kolosser 2, Vers 9. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und laut Kolosser 1, Vers 15, diesem wunderbaren Zeugnis über ihn, wird er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes genannt. Und in Hebräer 1, Vers 3 wird er die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens bezeichnet. Diese Betrachtung Christi, diese Sicht Christi, in der das Licht angeht, und ihr die Herrlichkeit Gottes seht, die im Angesicht von Jesus leuchtet, so dass ihr wisst, dass Christus Gott ist und ihr versteht, warum er kam, warum er starb und warum er auferstand. All das ist nur einigen wenigen vorbehalten oder ist nur einigen wenigen Menschen vorbehalten. Und so ist es eine einschränkende Betrachtung. Es ist jenen vorbehalten, die Gott erleuchtet. Leute, was für ein Vorrecht. Vers 6 sagt erneut, Gott ist der Einzige, der es in unseren Herzen Licht werden lassen kann. Nun, was nutzt Gott, um uns zu erleuchten? Er nutzt eine menschliche Stimme. Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und er nutzt eine Botschaft über Christus. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott bedient sich der schlichten und einfachen Verkündigung des Evangeliums durch einen schlichten und einfachen Prediger, von dem nicht verlangt wird, dass er es mit großartigem menschlichem Genie ausschmückt. Er soll es lediglich freimütig und klar verkünden und Gott selbst wird die Menschen erleuchten, wie er es für richtig hält. Die Sicht Christi ist also auf die beschränkt, die Gott in seiner Barmherzigkeit erleuchtet. Es ist dem sehr ähnlich, was wir in Lukas Kapitel 24, Vers 45 lesen, was Lukas uns beschreibt. Da eröffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Er, der Herr, öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Darauf kommt es an. Ich möchte hier einen Moment über das Wort sprechen, das in verschiedenen Versionen mit Sinne, Verständnis oder Verstand übersetzt wird. In Vers 4 lesen wir, der Gott dieser Weltzeit habe ihnen die Sinne verblendet. Die Sinne, das griechische Wort lautet Noema. Es bezeichnet buchstäblich die Fähigkeit zu argumentieren und zu schlussfolgern. Ihr Lieben, nicht wiedergeborene Menschen können nicht denken, sie können nicht auf dieser Ebene argumentieren. Sie haben das, was in Römer 1, 28 als unwürdige Gesinnung nach der Schlachter 2000 oder verworfener Sinn nach der revidierten Elberfelder bezeichnet wird. Einen nicht funktionierenden, nutzlosen Verstand heißt es dort. Was nützt es euch also, mit eurer raffinierten, menschlichen Weisheit zu kommen, mit eurer gut durchdachten, äußerst gut vorbereiteten Präsentation des Christentums und zu denken, dass ihr diesen Menschen damit zur Einsicht bewegen werdet, damit ihr die Wahrheit versteht, wenn sein Verstand in Wirklichkeit nicht funktioniert? Er ist nutzlos. Er kann nicht funktionieren. Er ist blind, er ist verhüllt, tot und finster. Und ihr fragt euch, wie können Menschen dann überhaupt das Evangelium annehmen? Das geschieht nur, wenn Gott sie erleuchtet. Nur wenn Gott sie selbst erleuchtet. Satan ist kein echter Gott, das wisst ihr. Er ist ein selbsternannter Gott. Und der Grund dafür, dass er der Gott dieses Zeitalters genannt wird, ist der, dass er dieses Zeitalter beherrscht. Er ist ein Geschöpf, das für seine Anhänger zum Gott geworden ist. Der Theologe Hodge schrieb folgendes, Zitat, dieses Zeitalter der Rebellion gegen den einen wahren Gott und der Unterordnung unter Satan huldigt demjenigen, der treffend, wenn auch ironisch, als Gott dieses Zeitalters bezeichnet wird. Obwohl er tatsächlich ein Ungott ist und selber ein rebellisches Wesen, das dem Gericht des allmächtigen Gottes unterliegt. Er ist ein vorgetäuschter Gott, aber sein mächtiger Einfluss auf gefallene Herzen hat tödliche Folgen, damit sie das Licht des Evangelium der Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, nicht sehen würden. Zitat Ende. Nun, wenn ich über all das nachdenke, wird mir erstens bewusst, dass wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, dies für unsere Predigten und für unser persönliches Zeugnis zu verstehen. Es ist nicht unsere Klugheit im Zeugnis geben. Ja, wenn ihr Leuten das Evangelium weitergebt, da habe ich schon oft gehört, oh, ich kann das nicht so gut ausdrücken. Macht es klar, was das Evangelium ist. Ihr braucht keine Raffinesse. Es ist Gottes Macht, die Menschen erleuchtet. Und zweitens, die zweite Sache, die mir dazu einfällt, ist nicht nur eine Lektion darüber, wie wir effektiv unser Zeugnis ablegen, indem wir deutlich sind und nur die Wahrheit präsentieren, sondern auch ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit. Wisst ihr, ich empfinde sehr große Dankbarkeit, dass er mich erleuchtet hat. Wenn du weißt, es ist nur durch Gott möglich, wenn du heute hier sitzt und verstehst, was hier vor sich geht, dann kannst du Gott dankbar sein, dass du das verstehst. Denn Gott hat dich erleuchtet. Geht es euch nicht genauso? Was für eine barmherzige Tat Gottes. Ich glaube, wir haben keinerlei Vorstellung davon und werden das vielleicht in diesem Leben auch nie haben, vielleicht nicht mal in dem zukünftigen Leben, warum Gott sich entschieden haben sollte, mich oder uns zu seinen Kindern zu machen. Warum mich? Keine Ahnung. Aber ich preise ihn dafür, ich danke ihm dafür. In 1. Johannes 2,8 lesen wir, dass das wahre Licht schon scheint. Aber es ist eingeschränkt. Es ist eine eingeschränkte Betrachtung. Nun, die Betrachtung vom Angesicht Jesu ist also eine klarstellende, eine verwandelnde, stärkende, reinigende, eine wahrheitsliebende und eingeschränkte Betrachtung. Und jene unter uns, denen dieses Privileg gewährt wurde, sollten es wertschätzen und ihren Blick nie von ihm abwenden. Darin liegt die Hoffnung unserer Heiligung. Und es gibt noch zwei weitere Punkte, die ich jetzt nicht anführe, aber die wir in der nächsten Woche, so Gott will, besprechen werden. Es sind zwei weitere wunderbare Merkmale, die sich auf die Betrachtung des Angesichts Jesu beziehen. Aber jetzt noch einmal kurz zum Anfang zurück. Wenn wir davon reden, in das Angesicht Jesu zu schauen und ihn zu betrachten und die Herrlichkeit Gottes offenbar zu sehen, reden wir nicht von irgendeiner mystischen Erfahrung, sondern von der Betrachtung des Wortes Gottes. Davon, diese Wahrheit über Jesus Christus zu lesen und sie zu verstehen. Diese Wahrheit, durch die wir Gott erkennen und durch diese Erkenntnis werden wir zugerüstet, das zu sein, was er für uns vorgesehen hat. Amen. Lass uns zusammen beten.